Himmel und Erde, der Podcast der Kirche Lindenwiese. Geistlich wachsen, heute und morgen.
Hey, herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Werte-Podcasts. Heute ist das Thema radikales Füreinander, Gemeinschaft neu leben. Und diese Gemeinschaft leben wir hier schon zu viert mit mir, Jana.
Ich bin Marlin, Pastor in der Lindenwiese.
Ich bin der Keanu.
Thomas, ebenfalls Pastor der Kirche Lindenwiese. Beim heutigen Podcast geht's, wie Jana bereits erwähnt hat, um radikales Füreinander. Wir können ja im Leben gegeneinander leben oder nebeneinander oder miteinander oder füreinander oder radikal füreinander. Und darum soll es heute gehen, dass wir uns als Menschen, als Christen nicht in erster Linie voneinander abzugrenzen haben und von der Welt abzugrenzen haben, sondern dass wir uns die Schönheit des christlichen Glaubens und die Früchte, die daraus wachsen, vor Augen malen und erleben dürfen. Darum geht's heute.
Aber warum radikal? Also radikal, wenn ich über radikal nachdenke, denke ich an so Straßendemonstrationen und so Straßenschlachten und so. Aber wie passt radikal in dem Kontext?
Okay, ist fast wie ein Widerspruch. Also radikal meinen wir vom Wort her, von der Bedeutung her, von der Wurzel her, von der Grundbedeutung ganz volle Kanne alles geben. Nicht im Sinn von draufhauen, sondern im positiven Sinn, im Sinn von Schönheit, im Sinne von Wiederherstellung des Ursprünglichen. Wir gehen an die Wurzel, wie es ursprünglich gedacht ist, das Miteinander. Und das hat eine extreme Schönheit und eine extreme Kraft. Deshalb radikal, ganz voller Energie und voller Schönheit. Oder Marlin, trifft es das?
Es trifft es sehr gut. Radikal ist für mich auch so eine Grundentscheidung, immer zu lieben, immer füreinander zu sein. Also nicht abhängig zu machen, ob der andere jetzt würdig ist oder ob es jetzt gerade passt oder so, sondern radikal bedeutet, der Default, die Grundeinstellung ist immer so dieses Liebesding. So. 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, so da heißt es, ne? Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Sie glaubt alles, zum Beispiel, was die andere Person sagt, man glaubt es einfach, ne? Fast naiv, so, man verlässt sich drauf, anstatt zu misstrauen oder in Frage zu stellen oder Motive zu finden, was heutzutage wir alle tun in Social Media und so weiter. Wir sind alle eher dicken misstrauisch, hofft alles, ne? Also manchmal weiß man ja nicht, klappt es wirklich so, wie die andere Person es meint oder nicht meint oder was auch immer so. Hofft alles ist, man rundet auf, man denkt, okay, das wird so. Und das ist quasi das Radikale daran, so einen brutalen Willen zu haben, aufzurunden und für die andere Person zu sein. Nicht dagegen oder abwartend, sondern einfach das Ding zu leben, so als wäre dir Liebe ins Herz tätowiert. So als wäre das quasi so dein Grundding. Also würdest du das leben und zwar radikal echt in eigentlich allen Situationen, nicht nur ab und zu oder wenn man sich fühlt, sondern so als Grundeinstellung.
Findest du, das ist auf der Liwi schon der Fall, dass wir ein radikales Füreinander hier haben?
Also ja, nichts ist perfekt. Ich bin dabei, dann ist es nicht perfekt, andere sind dabei. Also ich meine, wir sind alle auf dem Weg und wir sind alle sicherlich auch hier oder da. Ist man trotzdem mal misstrauisch oder hat schlechte Erfahrungen gemacht und so weiter. Ich denke, es ist ein Weg, in den man auch immer weiter reinlebt, ne? Strebt nach der Liebe, lass die Liebe vollkommen sein, ist die Aufforderung. Ich finde, in der Liebe ist schon viel da, aber es ist sicherlich auch für jede Person anders, ne? Also mir wurde es bisher leicht gemacht, ich habe viel Liebe erlebt und erlebe auch, dass viel Zuneigung da ist. Also so eine Grundstimmung ist auf jeden Fall da.
Vielleicht noch ein Wort zu radikal, Keanu. So im Zuhören kam mir das in den Sinn. Gott hat und liebt radikal. Gott ist radikal für uns. Deshalb hat Jesus sein Leben gegeben, um uns zu versöhnen und um die Liebe zu demonstrieren. Und dann sagt er, folgt mir nach. Das heißt, ich bin radikal für den anderen, nicht weil er toll ist, nicht weil er mir primär sympathisch ist, macht es natürlich viel, viel leichter, oder weil ich vielleicht Nutzen haben aus der Beziehung, sondern ich bin radikal für den anderen. Ich wünsche ihm und will Gutes für ihn ganz konsequent, deshalb, ganz allein deshalb, weil ich das von Gott erfahren habe. Eine unbeschreibliche Großzügigkeit. Gott ist für mich auf meiner Seite. Er versöhnt sich mit mir. Er kommt auf mich zu. Und deshalb will ich auch so leben. Mit meinen Möglichkeiten. Ich bin nicht Jesus, ich bin nicht Marlene, ich bin nicht Keanu. Aber mit meinen Möglichkeiten will ich das leben. Das finde ich eine positive Rebellion in einer Welt des Eigennutz, wo jeder nur auf seinen eigenen Vorteil schaut, wie er sich selber performen kann, will ich sagen, ich will das radikal leben. Und umso älter ich werde, ich sag's mal so, umso mehr Spaß macht mir das, so zu leben. Radikal füreinander sein, zu sehen, wie das Leben eines anderen, einer Gemeinschaft aufblüht. Und ich bin beteiligt, stehe vielleicht am Rand und sage, wow, ist das schön, ist das schön.
Mhm. Wie machst du das?
Aber inspiriert von Gott. Das ist der Hauptfokus. Und wir sind wieder bei der Spiritualität, Keanu. Von Gott erleben, erfüllt von seinem Geist. Dass ich vergebe, weil Gott vergibt. Nicht, weil es der andere verdient hat oder ich, sondern weil Gott vergibt. Ja, Jana.
Wie machst du das radikal füreinander leben, ganz praktisch so im Alltag?
Ganz praktisch im Alltag. Ich gehe von der kleinsten Zelle aus, von daheim, ist radikales Füreinander für mich, dass ich eine echte Anteilnahme am anderen zeige. Echte Anteilnahme, das meine ich nicht, wenn es ihm schlecht geht, sondern echtes Anteil nehmen. Ich komme heim abends und ich frage Regina, wie war dein Tag? Was ist ein echtes Anteil nehmen? Ich schaue sie an, ich höre zu und nebenher irgendwo am Handy arbeiten oder Zeitung durchblättern, ist ein No-Go, sondern ich wende mich ihr ganz zu und ich entscheide mich, ich will dir zuhören. Das ist eine Art von radikales Füreinander. Ich bin für dich, deshalb nehme ich dich ernst und ich höre dir zu. Das ist eine Seite, man könnte es auch aktives Zuhören nennen. Ich entscheide mich, ich höre dir zu und ich blende alles andere aus. Ich blende jetzt den Marlin aus und ich blende den Keanu aus. Ich bin bei dir und ich höre dir zu. Das ist ganz radikal. In meinem Kopf denkt sie ja immer und dann kommt noch, erzählt sie was und dann gibt es bei mir irgendwelche Gedankenverknüpfungen, also Assoziationen und dann denke ich, wow, die Story könnte ich erzählen. Dann denke ich, stopp, Thomas, ganz bei deiner Frau sein, ganz bei Regina sein. Deine Storys, dein Erlebtes ist jetzt völlig nebensächlich. Es geht um sie. Mhm. Und das schafft eine tolle Atmosphäre. Meistens kommt dann dabei heraus, dass sie mich auch fragt, und wie war dein Tag? Aber ich darf es nicht mit der Absicht tun und sagen, ich frage jetzt die Regina in der Hoffnung, dass sie mich auch fragt, und dann kann ich sie volle Kanne zuschwallen und ihr noch zeigen, wie toll ich war, sondern nein, ich bleibe bei ihr. Und wenn sie mich nicht fragt, dann ist gut, Punkt, Schluss.
Darf ich da?
Das sind Kleinigkeiten. Aber die machen es, glaube ich, aus. Ja.
Ich wollte das noch erweitern. Ich meine, ich hatte vor ein paar Jahren mich mit einem Freund in Berlin getroffen, Sven Lager. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen und haben uns getroffen und sind morgens in einem Café, irgend so ein hipper Berliner Stadtteil, saßen da draußen, war, glaube ich, Frühling. Und dann reden wir so, Update, wie es jedem geht, was wir zusammen machen und so, also geschäftlich zusammen machen. Und dann kommt einer vorbei und er verkauft so eine Obdachlosenzeitung. Ne, das gibt es manchmal in Berlin, dass quasi Obdachlose verkaufen so eine Zeitung, ein bisschen Kohle zu kriegen und so weiter. Und die gehen halt von Tisch zu Tisch und meistens werden sie so abgebügelt oder, weißt, wenn du mitten im Gespräch bist, dann machst du halt die Hand auf und gibst ihm 50 Cent oder 2 Euro oder was auch immer, wie du gerade drauf bist an dem Tag. So, ne? Und dann kam der zu uns und ich war schon so, okay, hier Geld, aber so meine Priorität war, mit Sven zu reden. Und Sven war so, okay, ich gebe das ihm und steht auf und sagt, hey, wie war dein Tag? Wie ist deine Woche? Und der Typ so, hä? Ja, schwierig. Und er so, ja, erzähl mir mehr. Ja, und Sven fängt ein Gespräch an mit ihm, 5 Minuten. Ja, und fragt ihm nach, wie es ihm geht und quasi segnet ihn durch Aufmerksamkeit, durch Präsenz. Jemand, der eigentlich Kulisse ist, der dich eher vielleicht stört in dem Moment, der dir auch nichts zu geben hat, der bringt jetzt sein Leben nicht unbedingt weiter oder so. Er braucht was von dir. Und der normale Impuls ist wahrscheinlich einfach zu sagen, okay, entweder geh weiter oder hier ist ein bisschen was, damit ich quasi was Gutes getan habe. Aber ich fand das von Sven so beeindruckend und es ist ein Vorbild für mich, diese alltägliche Freundlichkeit, diese Aufmerksamkeit zu schenken. Ähnlich was Thomas jetzt gerade gesagt hat mit seiner Frau, da ist es natürlich noch eingebettet in eine Beziehung, aber ich finde es gerade, auch wenn es außerhalb deines Kreises ist und dir nichts bringt, 5 Minuten zu verschenken, einfach um jemand Güte zu zeigen und Interesse nehmen, ne? Weil ich weiß nicht, wie auf Obdachlose so ein Gefühl haben, dass sich jemand für sie interessiert. Und fand ich ein spannender oder ein schöner Moment, das zu verkörpern.
Ich denke, Jana, dass wir das in der Kirche einüben sollten, unbedingt, und dann unbedingt im sozialen Umfeld leben. Wenn es nur diesen Aspekt, echte Anteilnahme, aktives Zuhören, die Kunst des Schenkens einüben, einfach nur so jemanden Geschenk machen. Ich erlebe das immer wieder in unserer Nachbarschaft. Wenn ich denen zum Geburtstag gratuliere, sind die immer erstaunt. Was, du denkst daran, dass ich Geburtstag habe? Ja, ich denke daran und ich gratuliere dir. Ja, aber ich habe dir nicht gratuliert, sage ich. Und? Aber ich gratuliere dir. Und das hat eine extrem missionale Dimension. Aber wir müssen es irgendwo einüben, denn die Welt tickt anders.
Ja.
Das weißt du. Und da wären wir wieder bei der positiven Rebellion. Wir bringen da was rein, ein radikales Füreinander. Das merken die Menschen und das tut, glaube ich, unendlich gut.
Ich stelle mir da die Frage, weil du sagst ja, wir leben das radikale Füreinander, weil Jesus es uns vorgemacht hat.
Ja.
Also sagst du auch, dass das radikale Füreinander nur für Jesus Nachfolger ist? Oder sagst du auch, Leute, wo zum Beispiel Atheisten sind, leben auch das radikale Füreinander? Oder ist es dann irgendwie was anderes?
Also es gibt sicher Leute, die auch ein großes Füreinander leben. Gibt es unabhängig davon, ob sie Christen sind. Denn in uns, in jedem Menschen ist noch was Göttliches vorhanden, in jedem Menschen. Und das ist in uns vorhanden. Der Mensch, manche sagen, ist zur Gemeinschaft geschaffen. Andere gehen einen Schritt weiter und sagen, der Mensch ist Gemeinschaft. Es gibt nicht den einzelnen Menschen. Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, sagt, ich weigere mich, auch nur einen einzelnen Menschen zu denken. Ich denke holistisch, ich denke immer in Menschheit. Und das ist noch in uns angelegt. Alfred Adler war kein Christ und er hat gesagt, Selbstverwirklichung bedeutet, wenn ich mich in einer Gruppe zum Wohl der Gruppe mit meinen Fähigkeiten einbringe, das ist wahre Selbstverwirklichung. Nicht ein Ego-Trip, ich tue, was ich will, ich mache alles, damit ich Applaus bekomme und Zuspruch und Liebe, sondern ich gebe mich in eine Gruppe rein mit meinen Fähigkeiten und Begabungen und helfe der Gruppe, damit sie aufblühen kann. Sagt er, das ist wahre Selbstverwirklichung. Und wenn das jeder Mensch macht, dann gelingt Leben, dann blüht Leben auf. Und ich meine, dass Jesus, und das ist der große Unterschied, der geht einen Schritt weiter. Jesus sagt ja, was tut ihr Besonderes, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Das macht jeder, das machen sogar die Heiden. Es ist nicht schlecht, das ist gut, aber das schafft keine grundlegende Veränderung und letztendlich keine positive Rebellion, das sind die gängigen Normen. Und jetzt sagt Jesus, wir sollen für unsere Feinde beten, unsere Feinde lieben, ich sage es mal radikal, für sie sein. Und dort besteht für mich der gewaltige Unterschied und der werde Frieden in diese zerstrittene Welt bringen. Wenn ich sag's mal, den Feind lieben, wenn ich hergehen würde und der Mensch, der mich so aufregt, wenn ich dem die Aufmerksamkeit schenken würde, die ich meiner Frau schenke und sage, ich könnte sagen, das habe ich auch schon, du regst mich auf wie die Sau, aber ich will dich verstehen. Bitte erklär mir mal deine Sichtweise, die in meinen Augen so quer ist, verquert, aber ich will dich verstehen. Ich will dich verstehen. Ich habe mit einem Mensch geredet, der AfD wählt, der konnte das nicht fassen. Der hat zu mir gesagt, Thomas, du kommst ja nur und hörst du mir so pseudomäßig zu, um mich nachher zu widerlegen. Und ich habe gesagt, nein, ich komme ganz einfach, weil ich will dich verstehen. Ich will ums Verrecken dich verstehen. Wir haben ein Gespräch geführt und ich habe nichts widerlegt, kein Aber, denn ich habe ihm versprochen, ich werde nur versuchen, ihn zu widerstehen. Das Schöne war dann, und mit dem habe ich nicht gerechnet, dass er am Ende sagt, und jetzt sag mir mal, wie denkst du darüber? Dann war eine Herzenstüre auf, durch das Radikale füreinander. Ich bin mal ganz bei dir und für dich, mit viel Wohlwollen begegne ich dir. Und da, meine ich, macht der christliche Glaube den Riesenunterschied. Keine Weltreligion wird sagen, wir sollen unsere Feinde lieben. Das heißt, mit einem radikalen Füreinander ihnen begegnen. Auf der großen Weltbühne mit Putin reden wir nicht. Den reizen wir so lange, bis er die Atombombe zündet und dann ist er schuld. Wieso denn nicht? Man kann doch mit ihm reden. Man kann ihm sagen, wir finden das so eine Sauerei, was hier läuft mit deinem Angriffskrieg. Aber wir wollen dich verstehen. Und ich glaube, das würde Brücken schlagen. Das schlägt Brücken. Und das ist das radikale, rebellische des christlichen Glaubens. Der geht immer einen Schritt weiter und eben auch faszinierende. Hilft das? Deine Frage war ja, tun andere auch? Und ich sage, wir gehen einen Schritt weiter.
Ja, also der Unterschied da, ja, dass die Nicht-Christen, sag ich mal, nicht die Feinde lieben und wir dann noch einen Schritt weiter gehen. Genau. Und sogar die Feinde, genau, versuchen zu lieben.
Genau, also. Und so verliert man die Feinde.
Im Optimalfall.
Genau, im Optimalfall. Im anderen Fall geht es uns wie Jesus, kostet unser Leben. Aber die Friedensrebellion, die ist unaufhaltsam. Die von Jesus ist unaufhaltsam. Die kann kein Panzer stoppen und niemand. Denn es werden Herzen verändert für ein radikales Füreinander bis hin zu den Feinden. Und das ist der Unterschied. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil Jesus uns das vorgelebt hat bis in den Tod und weil wir ihm nachfolgen. Nicht, weil ich toll bin, mache ich das, sondern weil ich diesen Jesus toll finde und ihm nachfolge. Das ist ein großer Unterschied. Nicht, ich bin der Gutmensch, sondern Jesus ist der wahre Mensch und ihm folge ich nach. Und deshalb lebe ich so. Macht nicht immer Spaß. Aber die Frucht ist überwiegend extrem schön.
Dann kann man ja eigentlich schon sagen, dass dieses radikale Füreinander bzw. diese wahrhaftige Gemeinschaft eigentlich wirklich Leben verändert. Hast du das schon mal erlebt, dass eine Gemeinschaft wirklich Leben verändert hat?
Das Leben verändert wird?
Ja.
Ja, das habe ich erlebt, wenn ich mir Zeit nehme, um mit Menschen zu reden, die am Rande der Gemeinschaft stehen. Ich habe eine extreme Situation gehabt, würde zu weit führen, die zu erzählen. Da stand eine Freundschaft auf der Kippe und wir waren radikal füreinander. Ich war für diesen Menschen und ich musste ihm aber, weil ich für ihn bin, ihm auch sagen, was er da für einen Granatenmist baut und dass ich das für eine große Sauerei ansehe, was er macht. Das war ich ihm schuldig. Sonst bin ich nicht für ihn, wenn ich sage, alles okay, du bist okay, ich bin okay, wir machen so weiter, du schlägst deine Frau, ich meine, niemand redet darüber, das war's. Und ich habe ihm das gesagt und er sagt mir, Thomas, ist das das Ende unserer Freundschaft? Und ich sage, nein. Jetzt trinken wir ein Bier miteinander. Das ist bei uns ein geflügeltes Wort. Lass uns ein Bier trinken, ist so wie, lass uns unsere Freundschaft erneuern, lass uns miteinander reden. Und er sagt mir heute, das war für ihn ein Novum. Einer sagt ihm die Meinung in aller Klarheit und dann hält er aber fest an der Freundschaft. Es wäre Wahrheit als Aufdecken, ich habe darüber gesprochen in der vorletzten Episode, glaube ich, und Wahrheit als Treue. Und das hat ihn so verändert, dass er sich wieder mit diesem Jesus weiter auf den Weg macht und unsere Freundschaft extrem gestärkt. Ist das einigermaßen verständlich?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Ich denke, meistens bleiben Leute bei einer Kirche wegen der Gemeinschaft oder wegen dem Sozialen. Ne? Mhm. Also du kommst sicherlich auch wegen Predigten oder Inputs oder so, aber ich meine, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist man häufig nicht dabei oder wenn Zerwerfungen sind oder so. Und ich denke, gute Gemeinden wachsen auch, weil sie gute Beziehungen haben. Also ein gutes Beziehungsumfeld anbieten und Liebe gelebt wird. Und gleichzeitig, ich wollte noch mal kurz auf diese Sache von Thomas eingehen. Was sind denn die Feinde von Gemeinschaft? Eigentlich sagt ja jeder Gemeinschaft, juche, gibt es ja nichts quasi dagegen zu sagen. Ne? Warum funktioniert es nicht? Ich glaube, aus zwei Gründen funktioniert es oft schwierig. Das eine, was Thomas gerade angesprochen hat, was ist richtig? Ne? Weil Wahrheit ist auch wichtig. Also, und manchmal hat man unterschiedliche Vorstellungen. Was ist vorgefallen? Was ist richtig? Ne? Also warum hat man mit gewissen Gruppen politisch oder sonst wie nichts zu tun, weil man denkt, die sind falsch oder gefährlich. Ne? Also und das quasi, wenn man radikales Füreinander lebt, dann macht man das Füreinander höher als das Richtige. Ja? Man lässt das nicht außer Acht, aber man muss einen Weg finden, trotz Unterschiedlichkeiten zusammen zu sein. Und das ist eine große Herausforderung. Und viele Leute, gerade hierzulande, sind mehr getrieben von was ist richtig. Und ordnen dann die Beziehung dem unter. Das heißt, man ist mit Leuten zusammen, die ähnliche Meinungen haben oder ähnlich die Welt sehen. Und das ist genau die Erweiterung, dass wir sagen, okay, Beziehung ist wichtiger. Dass die Haltung zueinander, wie wir aufeinander zugehen, das ist wichtiger. Und die zweite Herausforderung ist einfach das Selbst. Ne? Entweder Selbstinteresse oder Selbstschutz. Manchmal ist man nicht offen für jemand anders, weil man denkt, man wird über den Tisch gezogen oder ist gefährlich oder es nervt, es zieht Energie oder was auch immer. Dann zieht man eine Linie und sagt, okay, sag Hallo, aber nicht mehr oder was auch immer. Oder man hat Eigeninteresse, man will halt das, jenes oder so und nimmt sich nicht Zeit oder schafft Raum für andere. Und das ist, wo, glaube ich, der christliche Glaube nochmal eine extra Motivation gibt, weil wir natürlich, wenn wir Leute einladen, Gott zu folgen, dann ist es die Grundentscheidung, für die man steht. Wer sitzt auf dem Thron? Bin ich das selber oder lasse ich Jesus auf dem Thron sitzen? Und das Selbst ist dann immer an zweiter oder dritter Stelle. Und Jesus sitzt da. Das heißt, wir sind von vornherein, canceln wir das selbst etwas ab und sagen, es ist hier nicht ein Ego-Trip, den du weiterlebst mit christlichem Anstrich oder mit göttlichem Anstrich, sondern eine Selbstverleugnung oder das Selbst irgendwie ein bisschen runterzustellen und eben Gott und seine Liebe im Mittelpunkt stehen zu lassen. Und die ersten Christen gingen sogar so weit, dass sie gesagt haben, du kannst Gott nicht lieben, wenn du deinen Nächsten nicht liebst. Also die Liebe zu Gott, die nach oben ist, ist genauso gebunden an das, was im Miteinander stattfindet. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du deinen Nächsten nicht liebst. Das ist eine, sag ich mal, Innovation und eine Bindung, die ist einfach krass so. Ne? Dann kannst du nicht einfach sagen, okay, ist mir egal, was der andere macht, sondern du musst auf andere zugehen. Und das ist einfach eine mega Motivation oder eine mega Ausrichtung, die wir mitbekommen als Christen, wir müssen so unterwegs sein. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass es nicht nur so eine Stammesmentalität ist, weil Christen können auch so ein Unterstamm sein, quasi Sekten-Vibes oder irgendwie T-Shirts und wir sind's und so weiter. Und du machst halt einen christlichen Stamm so. Ist genauso schlecht. Also deswegen dieses radikale Füreinander eben nicht nur im Stamm, sondern zu allen, zu Nachbarn, zu den Leuten, mit denen wir zu tun haben. Und gerade auch die vielleicht ein bisschen komisch sind oder die wir nicht auf den ersten Blick verstehen, die zu umarmen und da was Gutes zu tun.
Du hast am Anfang gesagt, Kirche ist oft Gemeinschaft. Mhm. Ich finde, das passt eigentlich, weil das merke ich auch in der Livi zum Beispiel, was ich spannend finde, so generell, gut, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit alten Leuten, aber oft sind die alten Leute einem
gegenüber. Außer mit deinem Opa.
Ja, du gehörst ja auch zur Linie. Aber halt so Leute, zum Beispiel meine Lehrer oder so, im nicht kirchlichen Umfeld, die älter sind als so 40 oder 50, sind den Jungen gegenüber oft so ein bisschen nicht so gemeinschaftlich, sage ich mal.
Distanziert.
Ja, aber hier auf der Livi finde ich das eigentlich voll gut, weil hier man auch mit den älteren Leuten, sage ich mal, voll die gute Gemeinschaft haben kann. Weil die sind halt auch, weiß nicht, nett. Also schwer zu beschreiben, aber.
Sind sie interessiert? Wäre das ein Begriff?
Das passt besser, ja.
Ja. Das wäre ein Teil vom radikalen Füreinander. Ich interessiere mich für dich und stelle nicht mich in den Mittelpunkt. was Marlin gesagt hat, so eine Art Selbstverleugnung, die ist so negativ besetzt. Das finde ich schade, sondern für mich heißt, jeder wünscht sich das, dass andere Interesse an ihm zeigen. Jeder. Und Interesse am anderen zeigen heißt, ich stelle mich mal hinten an, um Jesu willen, weil Jesus, sage ich mal, auf meinem Lebensthron, das klingt jetzt kitschig, sitzt, deshalb tue ich's. Und es schenkt Erfüllung, weil er es auch so macht. Und das ist eine Atmosphäre, wo du sagst, man interessiert sich für mich und jeder freut sich, wenn man sich im guten Sinn für ihn interessiert. Nicht im Sinn von Ausfragen wie im Tatort-Krimi, sondern im positiven Sinne.
Und das ist eigentlich, wenn du die Apostelgeschichte liest, Jesus ist gestorben, auferstanden, dann gab es das Pfingstereignis, er sendet seinen Heiligen Geist. Und was ist das Erste, was passiert? Sie sind einmütig beieinander, essen zusammen, teilen Kleider, kümmern sich um die Armen, so Gemeinschaft, so ist dieser, der Heilige Geist empowert die Leute so und bang, so, es ist mega der Wir-Vibe überall in der Stadt und sie sind, sie umarmen einfach alle so, jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, kriegt eine Umarmung und ein Essen. Ne? Also so, es gibt keine Grenzen mehr, es gibt nicht Aussätzliche oder sonst was, sondern alle, ob sie jetzt das Bekenntnis teilen oder nicht, sind Teil von dem Ganzen. Und ich denke, das überwindet auch das Böse. Kürzlich bin ich nochmal über eine Story gestoßen. Es gab so einen schwarzen Musiker, Blues- und Boogie-Woogie-Musiker, Daryl Davis. Und der wurde ein bisschen bekannt dafür, dass er in den amerikanischen Südstaaten hat er seine Musik gemacht, und also Black Music mit viel Soul und so weiter. Und auch in den Südstaaten in Amerika gibt es leider den Ku Klux Klan. Weiß nicht, wie gut man den hier kennt, aber das sind die Typen mit den weißen Hüten und Gewändern, verbrennen Kreuze und sind halt ultra rassistisch so. Sind also wirklich so die gegen Schwarze sind und im Prinzip Segregation weiter herbeiführen wollen. Und die sind organisiert und, wie gesagt, böse Nummer so. Auf jeden Fall, dieser Daryl Davis hat dann an einem Konzert, kam irgend so ein Typ vom Ku Klux Klan zu ihm und hat angefangen, mit ihm zu reden. Und der Daryl Davis hat sich angefangen, mit ihm zu befreunden. Ja? Quasi ist auf den zugegangen, hat für den Musik gemacht und irgendwie kennengelernt so. Und über Monate hat er quasi Kontakt mit ihm gesucht. Und der Typ, irgendwann kommt er dann den Nächsthören, die heißen dann Imperial Wizard, also einer der Oberen, hat er kennengelernt und auch den befreundet und irgendwie dem Gutes getan und so weiter. Und das ist so weit gegangen, dass da eine echte Freundschaft entstand. Der Imperial Wizard, also der oberste Typ, hat dann Davis zu seinem Godfather gemacht, also zum Pate für seine Kinder. Ja? Und ist dann später sogar aus dem Ku Klux Klan ausgestiegen. Ja? Und das zeigt eigentlich, dass manchmal, wenn wir Feindbilder projizieren oder hochziehen, macht es die Situation nur noch schlimmer. Also wenn wir die Russen immer verteufeln und irgendwie als Dämonen darstellen, dann werden sie zu Unmenschen und dann wird es auch schwierig, irgendwie da irgendeine Brücke zu bauen oder irgendwas herbeizuführen. Und Jesus warnt uns ja davor in der Bergpredigt, sagt, nenn deinen Bruder nicht Narr oder Racker, ne? Also label Leute nicht so. Und das machen wir ja dauernd. Wir sagen Nazi und Vogue und irgendwie Asso oder Ausländer oder was auch immer. Und Jesus sagt, hey, das ist mit dem Feuerspielen. Labels so machen Menschen zu Unmenschen, sie machen sie nicht mehr zum Gegenüber, sondern zu Kategorien. Und das macht Beziehungen kaputt so. Ja, und wenn wir das machen, auch im Theologischen, im Biblischen, wenn wir sagen ungläubig oder Post dies oder jenes oder so, das tut uns nicht gut. Wir sollten grenzenlos sein und Menschen so umarmen, wie sie sind und auf sie zugehen. Und darin liegt eine besondere Kraft. Und gleichzeitig muss ich sagen, das tolle Ideal ist, hat auch ein bisschen eine Schattenseite oder eine Gefahr. Nämlich als Täufer haben wir diesen Wert Gemeinschaft und ich denke, das ist unser natürlichster, größter Wert. Aber wenn wir uns unsere Geschichte schauen, dann sind wir auch leider ein bisschen Spaltungsspezialisten. Also Täufer sind nicht dafür bekannt, dass sie immer Einheit waren. Und selbst in der Livi gibt es Verwerfungen und langjährige Gemeindemitglieder, die nicht mehr da sind, aus Gründen. Und da ist für mich ein bisschen die Frage, was müssen wir denn lernen, einzeln und gemeinsam, dass wir die nächsten 100 Jahre nicht die nächste Spaltung nach der nächsten Spaltung haben, sondern Wege finden, quasi viel zu umarmen und gemeinsam zu sein. Was denken ihr Junge, wenn ihr das so seht? Warum tut man sich da schwer mit trotz diesem hohen Ideal der Feindesliebe und das auf andere zugehen und trotzdem kracht's ab und zu und man spaltet.
Meinst du jetzt so von den Täufern generell oder halt auf der ganzen Welt so?
Nee, so hier Livi und so.
Also ich finde, bei uns ein ganz großes Thema ist, es gibt immer so diese Diskussion zwischen den mehr pfingstlerischen Gemeinden und den eher
konservativen
Gemeinden. Und das ist ganz, ganz groß. Also oft ist halt so, die Konservativen sagen zu den pfingstlerischen, ja, das ist, ihr hypt das alles hoch und es ist alles gar nicht so. Und dann kommen halt die pfingstlerischen und sagen, ja, bei euch ist gar kein Heiliger Geist, es ist voll langweilig bei euch.
Und beide haben recht, hä?
Ja, beide haben.
Aber die Frage ist ja nicht, wer recht hat, sondern die Frage ist, du bist ja noch unverbraucht im Leben so. Was müssen wir machen, um da weiterzukommen, damit das uns nicht auseinanderzieht, sondern dass wir so, was wir gerade reden, von Bergpredigt und Apostelgeschichte und so weiter auf die Kette kriegen?
Das ist eine schwierige Frage.
Na.
Ich glaube, dass wir manchmal darauf verzichten müssen, recht haben zu wollen. Dass wir manchmal einfach erkennen müssen, so okay, vielleicht stimmt meine Meinung, vielleicht hat der Gegenüber auch in meinen Augen kein Recht, aber irgendwas wird den ja schon dazu bewegen und dann einfach, wie Thomas das sagt, wirklich ums Verrecken versuchen, diese Menschen zu verstehen und da ein Verständnis für zu entwickeln und denen einfach mit Liebe zu begegnen, was nicht bedeutet, dass man alles mit sich machen lassen muss oder dass man alles dulden muss oder dass man jetzt sagt, okay, wir wollen unsere geistlichen Geschwister lieben, deswegen verzichten wir halt jetzt ganz auf Heiligen Geist. Das ist auch nicht die Lösung. Aber da dann einfach einsehen zu können, okay, für die ist das befremdlich. Die finden das halt jetzt gerade komisch, dass hier alle voll das Gefühl haben, boah, Gott ist voll präsent. Und die denken sich so, bestimmt. So, für die ist das dann in dem Moment merkwürdig. Aber ich finde nicht, dass das was sein darf, was dann zwischen uns steht, sondern was dann eigentlich genau den Punkt darstellt, wo man aufeinander zugeht.
Thomas, was müssen wir noch lernen?
Ich denke, auf jeden Fall das, was du angeschnitten hast, Jana, versuchen, den anderen zu verstehen und gemeinsame Wege zu finden. Und das hat ja auch mit persönlichen Freundschaften zu tun. Ich war gestern in einer Learning Community mit 4 Pastoren von Kiel bis Bodensee runter, war sehr spannend. Und da ging es um die Frage, wie baut ihr euer Leitungsteam auf? Und der eine hat gesagt, es muss Harmonie herrschen. Harmonie ist schön, wenn alle gleich denken, die gleiche Persönlichkeitsstruktur haben, alle warmherzig korrekt sind, dann versteht man sich am besten. Aber der Mensch, und das ist so ein Grundsatz, so was Grundlegendes, der Mensch ist auf Ergänzung angelegt. Und wenn wir das begreifen, ich bin auf Ergänzung angelegt, so hat Gott den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Ich und Isha, Mann und Frau, jeder ist ergänzungsbedürftig. Wenn die Einsicht schon vorhanden wäre, dass selbst der Marlin sagt, ich bin ergänzungsbedürftig, dann ist der andere, der so quer anders denkt, nicht mehr Feind, sondern er hilft mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Er hilft mir, dass mein Leben aufblüht. Und er hilft mir viel mehr als ein Mensch, der genau gleich tickt wie ich. Der kann mir letztendlich nicht helfen, der kann mich nur bestätigen. Aber wenn ich ein Mensch, der eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur hat wie ich, wenn ich dem begegne, der hilft mir. Ich bin eher im warmherzigen Bereich und ich suche mir Freunde, die sachlich sind. So richtige Faktenchecker, so richtig sachlich, die mich manchmal aufregen, aber die helfen mir im logischen Denken. Und ich liebe diese Menschen, auch wenn sie mich aufregen. Und das meine ich müsste, wenn das im Persönlichen gelingt und ich es von mir persönlich schätzen lerne, dass es andere gibt, die anders ticken und ich brauche die. Und wenn das jeder für sich checkt, dann kann man das auch in der Gemeinde leben und sagen, wir eher Bodenständige, wir brauchen pfingstlerische Impulse, die brauchen wir. Hey, ihr Pfingstler, ich rede mal mit euch, ich lasse mich auf euch ein, wie denkt ihr darüber? Und wenn der Pfingstler, jetzt sind wir wieder beim Labeln, aber wenn der Pfingstler dasselbe macht, und sagen würde, Thomas, Ihr betont die Frucht des Geistes, die Liebe. Wow, da können wir von euch lernen. Und ich würde sagen, ihr betont die Manifestationen. Da können wir von euch lernen. Hallo, das wär's. Und genau das findet kaum statt. Ich versuche ja mit diesen Menschen zu reden, weil ich von ihnen lernen will. Auch für unsere Gemeinde. Aber ich habe den Eindruck, wenn das in meinem persönlichen Leben nicht funktioniert, wird es auch in der Gemeinde nicht funktionieren. Dann bleibt es ein schöner Traum. Es gibt so den schönen Satz, den ich immer wieder mal sage. Einheit bedeutet nicht, dass alle dasselbe denken. Wo alle dasselbe denken, denkt niemand sehr gründlich. Sondern Einheit bedeutet Zusammenführung von Gegensätzen im Sinne der Ergänzung. Und das ist wieder ein radikales Füreinander, für die Gemeinschaft. Unserer Gemeinde wird es gut tun, wenn wir die Gegensätze nicht nivellieren, sondern dass wir uns ergänzen. So ist es in der Anatomie. Mann und Frau sind gegensätzlich, aber die ergänzen sich super. Man denkt nur an die Sexualität. Das ist einfach so. Und so hat Gott das Ganze geschaffen. Und wir können mit dem Reichtum so schlecht umgehen. Wir hätten gern immer Sonnenschein, nie Regen und so weiter. Und alles würde verrecken. Aber Gott hat es anders gedacht. Und das ist Lust und Last. Macht das Sinn, Keanu?
Es macht Sinn. Mir stellt sich da gerade eine spontane Frage. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz so passt. Also ich habe gestern mit jemand darüber diskutiert, ob wenn man sich eine Partnerin sucht, ob die eher gleich sein sollte vom Wesen oder eher gegensätzlich.
Okay.
Hast du da spontan irgendwas dazu zu sagen? Ganz kurz.
Ja, ich habe mir immer wieder gewünscht, dass meine Frau genau so gestrickt wäre wie ich. Heute bin ich überzeugt, es wäre irgendwann extrem langweilig geworden, wenn beide gleich sind. Und ich brauche Ergänzung. Ich bin ein ergänzungsbedürftiger Mensch. Und du kennst meine Frau gut und Sie ist anders wie ich, oder?
Ja.
Genau, sehr anders. Und der Reichtum unserer Ehe liegt darin, dass wir eben aufeinander hören. Und ich sagen kann, Regina, und das ist manchmal so, es regt mich auf, aber du hast Recht. Und da sind wir bei der Rechthaberei. Ich will dem anderen Recht einräumen und Recht geben. Deshalb tendiere ich eher dazu zu sagen, es gibt ja das Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an, darauf zu achten, dass der Mensch in der tiefen Struktur nicht genau gleich ist wie ich. Es gibt aber auch eine Schmerzgrenze, wenn man die überschreitet. Dann wird das ganze Leben schwierig. Aber ich bin eher vom Grundgedanken, sag ich mal jetzt ganz überheblich, bei Gott und bei der Ergänzung. Das macht das Leben reich. Und dann hat auch jeder seine Gebiete. Meine Frau Regina hat andere Gebiete, die muss man treu erledigen. Jetzt ist mein Auto, war eine Störung. Und dann ist mir eingefallen, wir haben doch nur irgendeinen Vertrag über Garantie gemacht. Und ich bin sicher, ich frage Regina und sie sagt, Eingriff im Ordner und ich lege dir den Vertrag vor. Ist so schön. Wird mir kaum gelingen. Also da ergänzen wir uns extrem. Deshalb eher Ergänzung. Mhm. Aber jetzt kommt der Marlin, der ist da noch spezialisierter als Psychologe.
Ich würde sagen, es ist völlig wurscht, wehtut so oder so. Also
völlig Wurst, Hauptsache ein radikales Füreinander.
Nee, also ich denke, ich finde jetzt gerade romantische Liebe oder Beziehungspaarliebe oder so ist ja nochmal eine spezielle Form. Und ich glaube, eine der großen Gefahren heutzutage ist, dass wir die Dinge zu sehr romantisieren. Mhm. Ja, also schönes Beispiel in Eheschließungen oder bei Hochzeiten, wenn ich da abends so gepredigt habe, habe ich den Vergleich gemacht. In die westliche Welt ist quasi, wenn du heiratest, dann die Suppe ist ultimativ heiß. So. Die Leidenschaft ist da, so das Glühen ist da in der Beziehung. Und dann hast du so das Gefühl, Jahr für Jahr wird die Suppe ein bisschen kälter, so bis du sie gerade noch genießen kannst oder auch nicht mehr und vielleicht eine neue Suppe brauchst. Ja. Das jüdische Verständnis war immer, eine Beziehung ist wie eine Suppe, die du ansetzt und dann aufs Feuer stellt und jedes Jahr wird sie ein bisschen heißer. Also du musst Liebe lernen und du musst reinwachsen, lieben zu können. Und unser romantisches Verständnis ist eben sowas, dass du von dem Mega-Gefühl, du bist vom Blitz getroffen, du hast Schmetterlinge im Bauch, du findest den perfekten Partner, was immer das ist, gleich oder anders. Ich würde sagen, die Entscheidung zur Liebe ist die Grundvoraussetzung für Liebe. Und dann wächst du hinein. Und wie gesagt, es wird immer wehtun, Und vielleicht ist diese romantische Vorstellung Teil unseres Problems, auch in der Gemeinde, dass wir denken, ja, es sollte doch hier ein liebesinnendes Umfeld sein. Und das macht es dann schwieriger, weil Liebe bedeutet, sich selber zu geben. Du wirst von niemandem so verletzt wie dem Partner, mit dem du das Leben lang unterwegs bist. So, die treiben dich zur Weißglut, die drücken all deine Knöpfe, die dich irgendwie in Schieflage bringen. Und gleichzeitig ist es der Weg der Liebe. So, ne? Wenn du Kinder hast, so, dann musst du dich brutal selber geben, dein ganzes Leben umstellen und so weiter. Und wenn du irgendwann auch gute Freundschaften hast, auch die werden irgendwann wehtun oder es gibt einen Abschiedsschmerz. Und ich denke, vielleicht müssen wir das mehr mit einbeziehen, dass wir erstens Liebe lernen und zweitens, dass Liebe immer auch einen Opferteil hat. Ne? Es ist nicht nur der Moment von Schönheit und es tut gut und es ist nice, sondern es ist tatsächlich auch sich verletzlich zu machen. Ja, dieser Daryl Davis, der da diesen Ku Klux Klan-Typen befreundet hat, das war ja auch gefährlich. So, was ist, wenn die ihn entführen und umbringen? So, ne? Also was ist, wenn er dann ausgegrenzt wird von seinen schwarzen Bros und so? Ne? Also wenn man rausfliegt. Also Liebe ist immer eine Verletzlichkeit und vielleicht schauen wir zu viel auf die Früchte oder die romantischen Momente, die man so im Film sieht oder die man in Geschichten hört, was dann rauskommt. Und die gibt es sicherlich und die sollen wir im Blick behalten, aber auch den Weg dahin. Und ich frage mich auch, ob jetzt bezogen auf unsere Frage, warum liegt sogar bei uns, die wir diesen Wert haben und auch leben, oft was im Argen. Ich glaube, ein Grundding ist Vergebung. Wir müssen, wenn du in Beziehung lebst, wenn du verheiratet bist, du musst Meister werden im Vergeben. So, du kannst nicht zählen, du kannst nicht dauernd Linien ins Sand setzen, ziehen und sagen, du stehst auf der falschen Seite, sondern vergeben, du musst echt Profi werden im Vergeben, so im Loslassen, im Nicht-Zurechnen, im Dinge nicht persönlich nehmen, ansonsten wird es immer schwierig. So. Ich denke, vielleicht ist das auch für unseren Weg, dass wir weiter üben, zu vergeben, loszulassen und auch Dinge nicht persönlich zu nehmen. Also nicht dauernd dramatisch zu interpretieren, der ist jetzt gegen mich oder das bedeutet das. Im Moment, wo man Dinge zu persönlich nimmt, da fängt sie an, quasi ein bisschen ins Gewissen zu lasten und die Dinge schwer zu machen. Ja. Deswegen radikal, ne? Also weil du so eine Grundtendenz hast, immer zu vergeben. So. Das ist einfach, es gibt gar keine Frage darüber. Wir sind die vergebenden Sorten so hier. Also wir rechnen Böses nicht zu, sondern wir glauben an das Gute.
Habt ihr so ein Vorbild, also jetzt abgesehen von Jesus, vielleicht auch ein biblisches Vorbild? Ja, ich stelle jetzt einfach mal hin, dass das klar ist, dass Jesus dein Vorbild ist. Habt ihr noch so jemand anders, wo ihr sagen würdet, boah, da sieht man das auch richtig, dass sie das wirklich leben, vielleicht jetzt in der Bibel, vielleicht aber auch außerhalb davon?
Ja, also für mich ist zum Beispiel Sven, von dem ich vorher gesprochen habe, der war ein Vorbild, der ist jetzt vor 2 Jahren gestorben. Aber er hat es ja gut verkörpert, so. Also das Zugehen auf Menschen, das auch gewisses sorglos Leben und sich selber nicht so wichtig nehmen, sondern quasi immer einen Blick zu haben für andere. So, das war ein starkes Vorbild für mich, vor allem im sehr säkulären Berliner Umfeld mit vielen Dies- und Das-Gruppen. So. Und der kannte da keine Grenzen und ist auf alle zugegangen. Das war wunderschön. Hat dann auch so ein Wohnprojekt gehabt, das hieß Sharehouse Berlin, wo er mit Flüchtlingen zusammen gewohnt hat, Moslems, Christen, alle möglichen. Und alle haben sich respektiert, so, obwohl es ein christliches Haus war, religiös, aber quasi, ne, Leute, die nicht an Gott geglaubt haben, die an Allah geglaubt haben, an Jesus und so weiter, haben da einen Weg zusammengefunden. Ich fand wunderschön, wie er das gemacht hat, über Beziehungen, über Interesse an Leuten, über Wertschätzung und so weiter, das zusammenzukriegen. Das war schon vom Projekt her toll und ihn als Mensch zu kennen, das war auch so, das erinnere ich mich immer an diese praktische Alltagsfreundlichkeit und das Interesse für andere.
War deine Frage ein biblisches Vorbild auch oder egal, zeitgenössisch?
Wenn du ein biblisches Vorbild hast, dann interessiert mich das auch.
Also für mich zunehmend die letzten Jahre ist Paulus ein Vorbild geworden, weil Paulus wird immer in die Ecke Rechtfertigungslehre, hier Schuld, hier Strafe, Jesus bezahlt, von Luther ihn mit dem Fokus neu entdeckt, was ja auch gut ist. Und ich habe Paulus die letzten Jahre mit dem Auge der Liebe gelesen. Und ich staune, wie viel Paulus über die Liebe schreibt. im Römerbrief im 8. Kapitel, unglaublich schön. 1. Korinther 13, unglaublich schön. An seinen jungen Freund Timotheus, wo er schreibt, das Ziel aller Unterweisung ist die Liebe. Aus einem reinen Herzen, ungeheuchelter Glaube und gutem Gewissen. Er betont das so und auf der anderen Seite, ich sage es mal so, eine bestechende Klarheit, dass er Dinge beim Namen nennt. Und das finde ich irgendwie faszinierend. Und deshalb ist er für mich ein Vorbild für ein radikales Füreinander. Um der Gemeinschaft willen, um der Glaubwürdigkeit Christi willen, heilig leben und das Ganze von der Liebe durchdrungen, als unentbehrlichem Öl in dem Getriebe, habe ich Paulus ganz neu entdeckt und der fasziniert mich. Man sagt immer, Johannes wäre der Jünger der Liebe, aber wer Paulus mit der Brille der Liebe liest, der wird staunen. Ich kann es dir mal ans Herz legen. Alle Stellen, wo Paulus von der Liebe schreibt, mal rot markieren, staunt man. Dieses berühmte 1. Korinther 13, das auf Hochzeiten immer verwendet wird, aber nicht für Hochzeiten geschrieben ist, sondern genau in die Gabendiskussion. Genau dort wird 1. Korinther 13 erwähnt, 1. Korinther 12 Geistesgaben allgemein, 1. Korinther 14 Sprachengebet, Prophetie, die wichtigen Gaben und dazwischen die Liebe. Ohne die Liebe ist alles Murks. Und das fasziniert mich an Paulus. Mir Vorbild geworden. Und dann zeitgenössisch Fritz Schwarzer, obwohl ich ihm nie begegnet bin mit dem wunderschönen Büchlein Ich verweigere mich oder von der Schönheit des Glaubens. Und er sagt, wir müssen uns radikal die Schönheit des christlichen Glaubens vor Augen malen. Ich habe es eingangs gesagt, das wäre Aufgabe der Gemeinde, dir die Schönheit des christlichen Glaubens vor Augen zu malen in deiner Situation am Gymnasium in Stuttgart, dass du nach Hause gehst am Sonntag und sagst, wow, Jesus ist einfach genial. So, und jetzt packe ich das Leben an in einer positiven Rebellion. Und Fritz Schwarz vereinigt das noch abschließend. Er sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu gutmütigen Trotteln verkommen, die alles fromm segnen, sondern wir müssen streitbar werden und radikal liebend. Nicht rechthaberisch, wie du gesagt hast, aber doch klar bleiben. Ja. Welche Vorbilder hast du?
Also jetzt so in meinem ganz nahen Umfeld meine
Mama. Außer Jesus.
Ja, der auch. Aber meine Mama ist mir da auch ein Vorbild. Also oft so Situationen, wo ich denke, ja, ich glaube, da hätte ich jetzt vielleicht schon eher die Nerven verloren, wo sie dann trotzdem noch mit einem herzlichen Lächeln, was auch wirklich nicht aufgesetzt ist, sondern was wirklich einfach vom Herzen kommt, auf die Menschen zugeht und einfach freundlich weiter mit denen redet. Und ich denke mir so, ja, doch, das würde ich auch gerne besser lernen, mich da auch manchmal selber ein bisschen zu beherrschen. Weil, obwohl ich weiß, dass es wichtig ist, dass man manchmal ja, auf sein Recht verzichtet, fällt mir das doch manchmal schwer. Ich habe gerne Recht, das gebe ich zu. das kann sie sehr gut, dass sie dann auch einfach einsieht, ah ja, okay, ja gut, stimmt, das wusste ich nicht, ja, da habe ich kein Recht gehabt. Ich denke so, ja, cool, könnte ich jetzt nicht einfach so hingehen und das so zugeben, dass es bei mir schon noch mit mehr Überwindung verbunden. Manchmal funktioniert es, aber oft nicht so gut. Ja, das ist mir schon ein Vorbild.
Keanu?
Ich weiß gar nicht. Schwierig. Mir fällt so auf die Schnelle nicht wirklich jemand ein. Also, weiß nicht. Es sind viele gute, viel liebende Personen in meinem Umfeld. So, aber eine, die so wirklich heraussticht, weiß ich jetzt nicht. Sind alle gleich mega gut.
Umgeben von Großen. Von ja. Größen. Ja, war eine spannende Runde. Liebe, was total wichtig ist. Ich glaube, wie gesagt, der Wert ist so, schon voll da. Wir sind eine coole Gruppe. Es passiert viel Gutes. Und ich glaube, der Wunsch oder die Sehnsucht ist, dass es noch Kreise zieht, noch reiner wird, noch qualitativer. und dann viele Menschen berührt und mit reinnimmt in die Liebe Gottes, weil er ist auf dem Weg zu Menschen, und wenn wir auf dem Weg zu Menschen sind, dann sind wir ja in der gleichen Richtung unterwegs. Dann kann viel Gutes passieren. Von daher danke für das Gespräch, war eine schöne Runde.
Finde ich auch. Ja.